Herr, um dieses Leben bitten wir dich, in der Kraft deines Wortes. Auf die Fürbitte des heiligen Paulus bitten wir um diesen Heiligen Geist, der uns in die volle Wahrheit einführt. Auch in die einzelnen Worte, die der heilige Paulus uns da ausdrückt, dass wir in diesen Hintergründe kommen, damit auch wir an diesem Sein und Wesen des heiligen Paulus immer mehr teilhaben dürfen. Weil wir wissen, es ist nicht menschliches Können, es ist die Kraft des Herrn, die auf uns ruht. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, wir sind immer noch an diesen zwei Versen, Apostelgeschichte 20 und 21, wo Paulus zu diesen Vertretern der Gemeinde von Ephesus sagt: Ihr wisst, wie ich nichts von dem, was heilsam ist, also was für euch zum Nutzen, zum Heil ist, zurückgehalten habe. Dass ich es euch nicht verkündigt oder euch öffentlich von Haus zu Haus gelehrt hätte, indem ich vor Juden und Griechen, also auch Heiden, für die Umkehr zu Gott und für den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus Zeugnis ablegte. Und dieses Ich habe nichts zurückgehalten. Wir haben gestern diese mehr negativen Ausdrücke angeschaut, was es heißt, nichts zurückbehalten und fürchte dich nicht und so weiter. Aber auch diese positiven. Wir haben am Schluss noch von diesem Freimut gesprochen. Von Natur aus besaß Paulus wohl, wie das Ganze sich zeigt, kein stattliches Äußeres. Und charakterlich war er ein furchtsamer Mensch. Das ist eigentlich für uns unheimlich aufmunternd. Wenn wir sonst immer meinen, der große Paulus auf dem Pferd, nicht? Und mit Schwert abgebildet, nicht? Da kriegst du fast Angst, wenn du die Figur siehst in Rom, nicht? Und dann, wenn wir dann schauen, ja, wer ist denn dieser Paulus, nicht? Und dann fällt man auch nicht gleich in sich zusammen, wenn man diese Worte hört, nicht? Dass sie und wir der Gemeinde einziges Mal alles vorleben sollen. Wir haben plötzlich erfahren, das ist nicht das Können des Paulus, sondern es ist rein die Macht Gottes in ihm. Dieselbe Macht, die auch in uns sein kann, wenn wir sie zulassen. Und dann brauchen wir kein Erschrecken mehr haben. Mensch, was ich alles den Leuten vorleben soll, nicht? Da kriegst du ja fast Angst. Nicht? Da muss ich auf den Hintergrund hören. Nicht? Wie gesagt, charakterlich ein furchtsamer Mensch, der auch zu viel erlebt hatte, um Gefahren unbesonnen herauszufordern. Es ist eben der Mann, dessen Freimut seine ganze Umgebung in Erstaunen setzt, nicht? So schüchtern, so eingeschüchtert und trotzdem mit einem solchen Freimut, dass alle staunten. Die Apostelgeschichte erzählt ja, die schwierigsten Situationen hat er gemeistert, nicht? Er, dieser Mensch. Und bei ihm spürt man einfach, Freimut ist ein Geschenk der Gnade für ihn. Und nicht selber gestrickt. Und er bittet ja immer wieder, wie wir gestern sahen, nicht um das Gebet bei den Gemeinden, dass Gott ihm den Freimut schenkt, den sein Amt fordert. Beten Sie auch drum. Hey, man muss sich mal fragen. Wir erwarten immer so Sachen, aber wir bitten Gott gar nicht drum. Ja? Den Freimut, den sein Amt fordert, das Amt, das heißt jeder, wo er steht, nicht? Wissen Sie, einem Menschen, der von Natur aus schwach und furchtsam ist wie Paulus, ist Freimut keine angeborene Eigenschaft, sondern in diesem Menschen ist der Heilige Geist gegenwärtig, nicht? Er erfüllt ihn mit seiner göttlichen Kraft und das ist unsere Hoffnung. Und deshalb wollen wir auf ihn hören, nicht? Weil wir spüren, ja, oder auch dahin kommen sollen, was wir ja gestern schon betrachtet haben, diese Demut, diese Erkenntnis, ja, was habe ich aus mir selber? Aber dass ich nicht darauf dann aufbaue und sage, ja, ich kann es nicht, also mache ich auch nichts. Sondern ich sage, wunderbar, ich kann es nicht. Aber Herr, du kannst es. Mit dir bin ich allmächtig. Und gerade durch meine Schwachheit kommt ja deine Allmacht erst überhaupt erst zum Durchbruch, nicht? Zur Erscheinung. Aber dann ein zweites zu diesem Freimut. Da spricht auch Paulus noch von der Zuversicht im Blick auf Gott. Auch das gehört zu diesem, er hat uns nichts verborgen, er hat uns nichts zurückgehalten, er hat uns alles gesagt. Freimut, aber auch aus der Zuversicht, von der er spricht. Auch im Blick auf seine Gemeinde Zuversicht. Also zwischen dem Freimut des Apostels und der Zuversicht in ihm, die ihn ja in seinem Dienst ja festhalten lässt, da gibt es kaum einen Unterschied. Es gehört irgendwie zusammen. Bei der Zuversicht geht es nicht um Selbstvertrauen bei Paulus. Das kann man bei ihm nicht sagen. Denn in allen Prüfungen hat er gelernt, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen sollen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, wie er einmal sagt. In 2 Korinther 1,9. Also seine Zuversicht setzt sich nicht auf das Fleisch, das heißt auf menschliche Fähigkeiten, menschliches Vermögen, sondern seine Zuversicht setzt sich nur auf Gott. Und diese Zuversicht bezieht auch sich auf die Gläubigen. Also er hat Zuversicht auf Gott und auf die Gläubigen. Er weiß, dass er mit ihrer Treue und mit ihrem Gehorsam rechnen kann. Er hat Zuversicht. Er kann mit der Treue und dem Gehorsam seiner Gemeinde rechnen. Und das gibt ihm Mut. Es gibt ihm Zuversicht. Also nicht nur auf Gott hin gesehen Zuversicht, sondern auch auf die Gemeinde hin hat er Zuversicht. Sehen Sie, darum ist es so wichtig, dass man nicht als Alleinstehender da im Reich Gottes herumfummelt, sondern dass man eine Gemeinschaft ist. Und wenn es nur 2 oder 3 sind in meinem Namen, deren man sich sicher ist, nicht? Wo man sagt, mit deren Treue kann ich rechnen. Da habe ich Zuversicht, einfach auch schon allein aufgrund der Gemeinschaft. Wenn sie allein stehen, dann ist es manchmal schwer. Ja? Beides betont Paulus. Die Zuversicht, die ich von Gott her habe, und die Zuversicht, die ich von der Gemeinde her habe. Diese Treue der Gemeinde steht hinter mir, ja? Sie trägt mich mit. Nicht? Beides ist gemeint. Und jetzt sage ich es mal ganz konkret, hat euer Pfarrer diese Zuversicht? Aufgrund auf Gott oder aufgrund von euch, der Gemeinde? Weil ihr ganz hinter ihm steht, hat er diese Zuversicht? Wenn Sie, das ist mal schon eine ganz konkrete Frage. Habe ich die Zuversicht? Steht meine Familie hinter mir? Steht ja die zu mir gehört, vielleicht der Gebetsgruppe oder wo, was auch ist, so Gemeinschaft? Steht, oder wenn es nur 2, 3 sind, die mit mir so diesen Weg gehen, stehen die zu mir? Ist da Treue? Habe ich da Zuversicht? Wissen Sie, das ist beides wichtig, wie Paulus sagt. Einfach mal drüber nachdenken. Und dass wir auch anderen, sagen wir, diese Zuversicht geben. Anderen, die ja vielleicht noch mehr an der Front stehen und vielleicht in der Schule oder sonst wo wirklich den Glauben verteidigen müssen, verkünden müssen, ja, haben die auch Zuversicht, dass die Eltern der Kinder hinter ihnen stehen. Wissen Sie, das ist es nämlich. Merken Sie, wie wichtig das ist, wenn Sie mal ganz konkret denken. Und das meint Paulus. Die Zuversicht, wissen Sie, und deshalb ist das mit Freimut gekoppelt. Er hat diesen Freimut, weil er die Zuversicht hat. Gott steht hinter mir. Und die Gemeinde steht hinter mir. Ja. Korinth steht hinter mir. Ephesus steht hinter mir. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja. Wer steht hinter mir? Gott sicher. Und wer noch? Es ist schon interessant, sonst überliest man das. Und Sie merken selber, wenn Sie persönlich an sich denken, werden Sie merken, das ist entscheidend. Ich denke auch gerade zum Beispiel in einer Ehe, wenn die Frau oder der Mann in der Pfarrei sehr, sehr tätig ist, also auch in diesem Sinn des Mitwirkens und Aufopferung, also sehr, sehr konkret, nicht, muss er auch wissen, meine Frau oder mein Mann stehen hinter mir. Das ist schon mal was ganz anderes. Und dann vielleicht noch mehr, der Pfarrgemeinderat steht auch hinter mir. Und wer halt da dazugehört, die Gemeinde steht auch hinter mir, oder ist ein großer Teil, oder ein Teil. Ja. Das ist gemeint. Also die sogenannten Superapostel, nicht, die in Korinth eingedrungen sind, die ja Paulus gestern genannt hat, nicht, die berufen sich auf Empfehlungsschreiben von irgendjemand, auf Empfehlungsschreiben. Paulus verfügt aber über weit Besseres, nämlich er bezieht sich auf die Gemeinde von Korinth selbst. Die steht hinter ihm. Die gibt ihm Zuversicht. Und er sagt in 2 Korinther 3,4, ein solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Ein solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Aber eben auch, weil die Gemeinde hinter mir steht. Und in seiner Zuversicht haben auch die Gläubigen wiederum teil, denn als Gefangener freut sich Paulus, als er hört, dass die Mehrzahl der Brüder aus seinen Fesseln Zuversicht im Herrn gewonnen haben und es immer mehr wagten, das Wort Gottes furchtlos zu verkünden. Im Philipperbrief 1,14 sagt er das. Also seine Fesseln haben die Leute nicht zur Resignation gebracht, nicht? Wo enden wir? Im Gefängnis? Sondern die Fesseln des Paulus haben ihnen Zuversicht gegeben, noch mehr mit noch mehr Freimut das Wort Gottes zu verkünden. Und da freut er sich, dass selbst seine Fesseln den Menschen Zuversicht geben. In dem Fall ist er es wieder, der anderen Zuversicht gibt. Also nicht nur Gott, sondern auch wir einander. Das scheint mir wichtig zu sein. Ein weiterer Begriff bei Paulus in diesem Zusammenhang, nicht, was dahinter steckt, ich habe euch nichts vorenthalten. Nicht? Ein weiterer Begriff bei Paulus ist das sich rühmen. Statt sich vor scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten zu ängstigen oder sich des Evangeliums zu schämen, soll den christlichen Missionar ein berechtigter Stolz erfüllen. Das ist Paulus. Ein berechtigter Stolz erfüllen. Also selbst bei allen unüberwindlichen Schwierigkeiten. Es ist ja eine besondere Art natürlich des Stolzes. Man rühmt sich eines vollbrachten Werkes. So zum Beispiel bei der Parousie, bei der Erscheinung des Herrn, also beim Gericht, wird der Apostel mit Stolz dem Herrn die Christen vorstellen, die er zum Glauben bekehrt hat. Schreibt er in 1. Thessaloniker 2,19 und auch an anderen Stellen. Also wenn Christus wiederkommt, wird er mit Stolz, also da wird er sich rühmen, all die dem Herrn vorstellen, die er zum Glauben geführt hat. Wen stellen Sie vor? Wissen Sie, wir wissen es vielleicht gar nicht. Wir werden vielleicht staunen, was wir durch ein verborgenes, aber ganz an Christus hingegebenes Leben, was wir alles an Menschen retten durften, die wir alle dem Herrn vorstellen dürfen. Das, was Paulus hier sagt, gilt für jeden. Wir dürfen die dem Herrn vorstellen, die durch mich zum Glauben gefunden haben. Das ist doch schön, schöner Gedanke. Das ist dieses sich rühmen, das meint Paulus. Es ist eine innere Freude. Sie denken immer gestern mit seinen Tränen, sein furchtbares Leid über den Verlust eines Menschen. Und die Freude, wenn einer gerettet wird. Das ist sein Rühmen, das steckt dahinter. Ja. Da kann man sich dann reinfühlen. Und genauso werden die Christen an diesem Tag des Kommens des Herrn, also am Gericht, auf ihren Apostel stolz sein. Das schreibt er in 2. Korinther 1,14. Sie werden sich des Apostels rühmen, durch den sie zum Glauben gekommen sind. Also ein gegenseitiges Rühmen. Also Paulus empfindet auch ein Gefühl des Stolzes, wenn er an seine gegründeten Gemeinden denkt. Nicht? Es macht ihm wirklich Freude, den guten Stand einer Gemeinde vor ihr selbst und vor anderen rühmen zu können. Also er rühmt ja manche Gemeinden, weil sie wirklich die Nachfolge Christi ernst nehmen, nicht? Und er rühmt auch manche Gemeinden vor anderen Gemeinden als Vorbild, ja. Aber er rühmt Gemeinden voreinander, nicht? Die einfach einen guten Stand haben, die wirklich mit der Christus nachfolgen. Das finden Sie in 2. Thessalonicher 1,4 oder auch in 2. Korinther 7,4. Nun, in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern, da scheut er sich nicht, auf das, was er geleistet hat, mit Stolz hinzuweisen. In der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern. Das tut er zum Beispiel in 2. Korinther 12,1 und 12,5. Und das sagt er sogar, wenn es nicht allzu töricht wäre, könnte er sogar mit Offenbarungen prahlen, die ihm zuteil wurden. Das war das in die 6 oder 8 Jahre in der Wüste, wo er die ganzen Offenbarungen von Christus bekommen hat, nicht? Wo er sagt, das habt ihr nicht gehabt, das habe ich gehabt, da könnte ich auch noch, er sagt, wenn es nicht zu töricht wäre, könnte ich sogar mit Offenbarungen prahlen. Also so Sache lässt er sogar so raus, so heimlich still raus, nicht? Wenn seine Feinde ihn zu sehr bekämpfen, sagt, wer seid ihr schon, nicht? Was hat der Herr mir gegeben, nicht? Er prahlt, aber jetzt nicht im Sinne von das, was wir sonst verstehen, sondern einfach um aufzuzeigen, es ist wie eine Art Lobpreis auf das, was Gott getan hat. Aber er sagt selber, wenn es nicht allzu töricht wäre, er merkt genauso die Gefahr, die auch dahinter steckt, wenn man solche Dinge so ans Licht bringt. Dass halt doch der eigentliche, der negative Stolz doch sich auch leicht zeigen könnte. Sie wissen ja, probieren Sie es mal, Sie können nichts Gutes tun, ohne den Stolz zu spüren. Ja? Sobald Sie etwas Gutes getan haben, auch wenn es ganz still war, niemand hat es erfahren, und plötzlich kam doch jemand drauf, nicht? Mei, hat es gut, aber wissen Sie auch immer. Auch wenn man es gar nicht will, dann merken Sie genau, wie tief das Zeug sitzt. Und das ist das, was Paulus sagt, wenn es nicht allzu töricht wäre. Nicht? Das ist doch auch eine Gefahr dahinter. Nicht? Und sicher erkennt man bei den Gegnern des Apostels die Gefahr dieser Haltung des Sich-Rühmens, die Gefahr bei den Gegnern des Apostels. Zum Beispiel die Judaisten suchen ihren Ruhm im Fleisch, sagt Paulus, also im menschlichen, ja, menschliche Anerkennung und so weiter. Das schreibt er in Philipper 3,3. Und die jüdische Gesetzesordnung versucht immer wieder, sich vor Gott zu rechtfertigen, sogar vor Gott zu rechtfertigen und sich der eigenen Werke zu rühmen. Das sagt er in Römer 4,2. Das war ja praktisch das, was er immer angegriffen hat, das alttestamentliche Gesetz des Mose, also das Wort Gottes, hatte ja den Sinn, den Juden klarzumachen, dass sie Sünder sind. Also dass das, was das Wort Gottes von ihnen verlangt, sie gar nicht können, dass sie der Erlösung bedürfen. Dieses Wort Gottes wollte sie hinführen, dass sie nach einem Erlöser rufen. Und dann haben die das Ganze rumgedreht und haben die als Gesetzeserfüllung, als Rechtfertigung vor Gott genommen. Und das ist das, was Jesus immer angreift. Ja? Und auch Paulus dann sagt, das Gesetz erlöst nicht. Das Gesetz weist auf den Erlöser hin, aber es erlöst selber nicht. Ja? Und das ist hier gemeint, nicht? Wenn diese jüdische Gesetzesordnung ja versucht, sich vor Gott zu rechtfertigen, indem ich das Gesetz versuche zu erfüllen, dem Buchstaben nach. Nicht? Und dann mich meiner eigenen Werke, nämlich, dass ich das Gesetz erfülle, rühme. Denken Sie an den im Tempel, nicht, wo Jesus sagt, ich faste zweimal in der Woche, nicht bloß einmal, sondern zweimal, gebe den Zehnt von allem, was ich besitze und so weiter. Ja? Er tut noch über das Maß, was im Gesetz steht. Ja? Und er rühmt sich dessen. Ja? Das ist das andere, das, was Paulus dann ablehnt. Er sagt ja auch, kein Fleisch soll sich vor Gott rühmen dürfen. In 1 Korinther 1,29. Und der einzige Ruhm, der noch gestattet ist, ist das sich rühmen im Herrn, sagt er. Das ist 1 Korinther 1,31. Man prahlt also nicht mit dem, was man empfangen hat, wie es in 1 Korinther 4,7 sagt. Und wenn Paulus sich rühmt, dann rühmt er sich seiner Schwäche, nicht? Denn die Schwäche ermöglicht es, der Kraft Christi durch ihn zu wirken. Die Schwäche ermöglicht es. Denn wenn der Mensch schwach ist und aber durch ihn, durch sein Wort, Großes geschieht, dann ahnt jeder, spürt jeder, das ist nicht von den Menschen. So wie Jesus zum Petrus sagt, das hat dir nicht dein Fleisch offenbart, das hast du nicht aus dir, das hat dir mein Vater offenbart. Nämlich als er ihn als Messias erkannte. Also die Schwäche ermöglicht es der Kraft Christi, durch mich, durch Paulus zu wirken. 2 Korinther 11,30. Und deshalb brauchen wir uns ja unserer Schwäche gar nicht schämen. Wir brauchen uns auch nicht über unsere Schwäche ärgern. Das ist wieder gestern dieses Dienen in Demut. Sondern das Erkennen, wer ich bin, und genauso wie ich bin, so will Gott mich gebrauchen. Deshalb ist dieses Ja zu mir und diese Selbsterkenntnis so wichtig. Das ist ja nicht wichtig. Ich muss ja nicht alles können, was der andere kann. Nicht? Sondern Gott handelt durch mich so, wie ich bin. Ja? Und das ist doch das Wunderbare. Da ist wenigstens keiner zu wenig oder zu viel. Oder einer besser oder der andere schlechter. Gar nicht. Also den tiefsten Grund seines Rühmens drückt er aus mit den Worten im Galaterbrief 6,14. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6,14. Das ist das Einzige, worüber sich rühmt, denn durch dieses Kreuz Christi ist er erlöst. Nun, für die Juden natürlich ist das Kreuz ein Ärgernis, sagte er. Klar, das war ja damals das Ärgernis des Verbrechers. Der Verbrecher ist am Kreuz, hat am Kreuz geändert, nicht? Und für die Heiden ist es eine Torheit, nicht? Aber der Apostel schämt sich dieser Botschaft nicht, wie er im Römerbrief 1,16 schreibt, sondern ist ganz stolz auf sie, auf die Botschaft vom Kreuz. Im Kreuz Christi kann und darf der Apostel sich rühmen. Und der Stolz, der ihn erfüllt, lässt ihn die Kreuzesbotschaft verkünden, ohne sich um den beißenden Spott der Ungläubigen zu kümmern. Nun, Mose hatte sein Gesicht mit einem Schleier verhüllt. Sie erinnern sich, als er vom Berg herabkommt, lang mit Gott zusammen war auf dem Berg Sinai, leuchtete sein Antlitz so, dass die Leute mit ihm gar nicht mehr verkehren konnten. Sie haben das Leuchten auf seinem Antlitz gar nicht mehr ausgehalten, also hat er einen Schleier über sein Antlitz gelegt. Nicht? Mose hatte sein Gesicht mit einem Schleier verhüllt, damit die Israeliten den Glanz seiner Stirn nicht sehen konnten. Was aber Paulus in 2 Korinther 3, 7 bis 13 ausdrückt, ist Folgendes, dass die Diener des neuen Bundes sich nicht scheuen, die ihnen verliehene Herrlichkeit unverhüllt und hell aufleuchten zu lassen. Also sie verkünden öffentlich das Evangelium von der Herrlichkeit Christi, des Ebenbildes Gottes, wie es in 2 Korinther 4, 4 heißt. Also dieses Vorbild bei Mose. Mose ist Gott begegnet, er leuchtete. Es war äußerlich, es war ein Symbol. Paulus spricht von den Dienern des neuen Bundes, von uns allen, nicht, dass wir uns nicht scheuen und nichts verdecken, nämlich, dass wir diese verliehene Herrlichkeit unverhüllt und hell aufleuchten lassen. Also, sie verkünden öffentlich das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Das, was ich Ihnen schon mal gesagt habe, dieser Tage, diese Herrlichkeit, die in uns ist seit der Taufe, das, was wir bei Christus auf Tabor gesehen haben, die Herrlichkeit, die seit der Taufe in uns ist, ist so unwahrscheinlich, so wie die Herrlichkeit Christi auf Tabor. Wenn die nach außen dringen würde, könnte es kein Mensch mit dem anderen oder mit sich selber aushalten. Drum ist es immer unter dem Christusgeheimnis. Aber es wird offenbar, wenn Christus offenbar wird in Herrlichkeit, sagt Paulus im Brief an die Kolosser. Das ist ein wunderbares Wort, nicht? Und er sagt aber, diese Herrlichkeit, die in uns ist, die verbergen wir nicht im Sinne von, wir sprechen nicht davon, sondern wir verkünden diese Herrlichkeit Christi. Diese Herrlichkeit Christi, die in uns ist. Die Herrlichkeit Christi, die in seiner Kirche leuchtet. Ja. Und verbergen sie nicht. Also, das ist das Bild, nicht? Das Äußere, der äußere Schein des Mose hat sie verborgen. Aber das, was in uns ist, an Herrlichkeit, die also überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der des Mose, nicht? Die verkünden wir. Nicht? Die tun wir nicht unter den Schleier verbergen und verheimlichen, sondern wie Paulus sagt, ich habe euch alles offenbart. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe euch die ganze Herrlichkeit Christi offenbart. Und diese Herrlichkeit kommt eben in der ganzen Botschaft des Evangeliums zum Ausdruck. Herrlichkeit ist ein Ausdruck für das Gesamte des Göttlichen. Der Apostel ist wie ein Spiegel, der sein Licht von Christus zwar empfängt, ist nicht sein eigenes, sondern das Licht von Christus empfängt, um es in den Herzen der Menschen hell zu entzünden. Das drückt er ungefähr aus in 2 Korinther 4, 6. Also, wir sprechen vom Freimut und von der Zuversicht. Das sind Kennzeichen, ja, seines Amtes, sagt Paulus. Aber Geschenke Gottes. Nicht aus der eigenen Natur. Und sich entziehen und schweigen hieße, sich zwischen das Licht, das von Christus ausstrahlt, und die Menschen, die von ihm erleuchtet werden, zu stellen. Also wenn ich mich diesem Freimut, dieser Zuversicht entziehe, das heißt, wenn ich schweige, wenn ich Christus, das ist seine Herrlichkeit, verkünden, wenn ich, wo ich Gelegenheit habe, nicht das Wort Gottes weitergebe, die Botschaft Jesu, mein Glaube, kann man es mal so sagen, nicht? Dann stelle ich mich zwischen das Licht, das von Christus auf mich einleuchtet, und zwischen die Menschen, die durch dieses Licht eigentlich, wenn ich nicht schweige, sondern spreche, betroffen werden. Das ist dieses Bild bei Paulus. Wenn ich schweige, stelle ich mich dazwischen. Ich empfange zwar das Licht, aber ich gebe es nicht mehr weiter. Es kommt nicht mehr zu den Menschen. Nicht? Und deshalb, ich habe euch nichts verheimlicht, nichts. Der Apostel kann also mit Freimut auftreten, weil er sich der hohen Würde seines Amtes, der ihm verliehenen Autorität und Macht bewusst ist. Der Würde seines Amtes und der Autorität, die ihm von Christus gegeben ist, und der Macht Gottes, die ihm gegeben ist, die er nicht aus sich hat. Das finden Sie in 2 Korinther 10, 8. Und selbst wenn ich mich noch etwas mehr unserer Machtbefugnis rühmen wollte, also einer Vollmacht, die mir der Herr zu eurer Auferbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden, bezeugt er. Also er darf sich dessen rühmen und er darf darauf stellen, er kann sich darauf festmachen. Nicht? Und den Leuten sagen, hier, ich rede nicht aus mir selber, ich habe Autorität von Christus. Und deshalb rede ich. Und deshalb habe ich euch auch was zu sagen, als er meint, es der Gemeinde gegenüber. Er kann sich also auf seine Autorität berufen. Eigentlich das, was wir gestern in dem Brief des Papstes auch ein bisschen durchhörten, nicht? Wenn er so die Fragen stellte, ist es nicht richtig, so vielen nachzugehen, sie wieder zur Einheit zu holen? Wäre es richtig, die laufen zu lassen? In den Irrtum rennen zu? Wäre das richtig? Haltet ihr das für richtig? Nicht? Er hat seine Frageform gemacht, um zu sagen, die Autorität habe ich. Und ich muss das tun, nicht? Wenn ich den guten Hirten sein soll, nicht? Wenn ich den Auftrag Christi erfüllen soll, ich muss das tun. Kapiert ihr das denn überhaupt nicht? Also hätte ich es als Schwab vielleicht formuliert, nicht? Aber das ist das, was Paulus auch tut, ja? Aber er bezieht es nicht auf sich, sondern auf die Autorität, die er von Christus hat. Und ja, wir haben ebenfalls diese Autorität. Wenn Sie, das ist immer das, dass wir Taufe und Firmung einfach, ja, wir wissen da oben, was das sein soll. Aber im Bewusstsein, in unserem Bewusstsein, ich weiß nicht, ob da viel ist. Wenn Sie, ich unterscheide zwischen Wissen, was ich darüber gelernt habe, aber ist es ein Taufbewusstsein, habe ich ein Taufbewusstsein, wie die ersten Christen, mit einem wirklichen Stolz, aber jetzt im Sinn des Paulus und damit eine Autorität und gerade auch durch das Siegel des Heiligen Geistes und die Firmung, wo ich versiegelt bin, wo ich das Siegel trage, wo ich 100% den Geist in mir habe, wo Johannes schreibt, ihr habt die Salbung, des Heiligen Geist. Nicht? Ihr braucht von niemandem eine Lehre annehmen. Die Salbung selber lehrt euch. Ist das mir bewusst? Ist das mein Bewusstsein? Ist das mein Taufbewusstsein, mein Firmbewusstsein, mein Christbewusstsein? Man muss sich fragen. So wie Paulus sich dann auch auf sein Apostelamt, das er von Christus hat, beruft. Ja. Sie merken den Unterschied zwischen dem, was ich weiß und das, was mich bestimmt und prägt. Wo ich meine Autorität hernehme, von Christus zu reden oder nach seinem Wort zu leben. Ja? Dieses Bewusstsein. Wir verstecken uns ja. Nicht, dass ja keiner merkt, dass ich katholisch bin, wenn man so ein bestimmtes Milieu drin hockt. Nicht? Wir haben kein Bewusstsein. Ja, wir haben was. Und also jetzt richtig verstanden, wir haben mehr wie ihr. Nicht? Und wir wollen das euch mitteilen. Nicht? Habe ich dieses Bewusstsein? Oder verstecken wir uns, haben wir Angst? Man könnte es entdecken. Das ist der Unterschied zwischen den ersten Christen und uns oft. Also mir geht es nur darum, wenn sie in ihnen dieses Taufbewusstsein, dieses Firmbewusstsein zu stärken, so wie es Paulus von sich auch spricht, eben von diesem Amt her. Und sie müssen immer denken, wenn er zu den Gemeinden spricht, nicht? Er spricht auch von den Heiligen und alles möge, und er meint alles nur die Getauften. Er spricht von Berufung, da spricht er nur von den Getauften. Immer. Ja. Und das scheint mir einfach wichtig zu sein, dass es immer tiefer in uns hineingeht, was es heißt, Leib Christi sein in dieser Welt, dran, dass ich angeschlossen bin an die, ich kann fast sagen, an die große Batterie, da kann ich also leuchten, da kommt keine irdische Röhre mehr mit. Ja. Was sehen Sie, dass mir das bewusst ist? Ich bin an Christus angeschlossen, eingepfropft durch die Taufe. Und er lässt seine ganze Kraft und Fülle, sein Licht, wie Paulus sagt, durch mich zu den Menschen strömen, durch mein Wort, durch mein Lächeln, durch meinen Dienst, durch alles, was ich eben aus der Liebe heraus tue. Ja, verstehen Sie? Dass man das bewusst wird, was das für ein Potenzial ist. Wir haben die Macht, in die Speichen der Zeit einzugreifen. So gewaltig ist diese göttliche Macht in uns. Durch das, was wir Gebet nennen, durch das, was wir unser Leben mit Christus nennen, im Alltäglichen. Also immer wenn ihr diese Worte bei Paulus hört, was er auf seine Berufung hinspricht, hört sie immer auf eure Berufung. Seid euch eurer Berufung bewusst, sagt Paulus. Nicht? Also er sagte, selbst wenn ich mich noch etwas mehr unserer Machtbefugnis rühmen wollte, einer Vollmacht, die mir der Herr zu eurer Auferbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden, bezeugt er. Und überlegen Sie mal, was er schreibt dann im ersten Korintherbrief von den Charismen, die jeder von uns hat, wo jeder hat, auch das Vatikanum sagt das, nicht? Zur Auferbauung des Leibes Christi. Das ist genau das gleiche Wort. Nicht? Auch wir haben all diese Gaben zur Auferbauung des Leibes Christi, nicht zur Zerstörung. Und dessen kann ich mich rühmen, das kann ich bezeugen. Es ist also die Macht, die dem Wort Gottes zu eigen ist. Und deshalb darf er sich auch nicht scheuen, seine Macht zu gebrauchen, um Menschen zum Gehorsam gegenüber Gott zu führen, wie er in 2 Korinther 4 bis 6 schreibt. Sonst würde er seiner Sendung nicht genügen. Wir dürfen die Macht des Wortes Gottes gebrauchen, das uns anvertraut ist. Und das ist eine Macht. Also wir haben gesehen, dass Paulus seinen Dienst in Freimut vollzieht. Und dieser Freimut ist keine menschliche Eigenschaft, sondern sie wurzelt in dem Bewusstsein, was die göttliche Sendung von ihm fordert. Und sie wurzelt auch in einem unerschütterlichen Vertrauen auf Gottes Gnadenhilfe. Nicht? Diese Freimut wurzelt im Bewusstsein, was die göttliche Sendung fordert von mir, was das Vatikanum sagt. Soll verkünden, Wort oder Leben. Und sie wurzelt, die Freimut wurzelt in einem unerschütterlichen Vertrauen auf Gottes Gnadenhilfe, nicht auf mein Können. Den Mund muss ich selber auftun. Die Worte, die er mir hineinlegt, das ist seine Sache. Und deshalb, weil Gott es ist, der den Menschen zu seinem Dienst befähigt, wäre es töricht, furchtsam und feige zu sein. Das ergibt sich daraus. Sehr töricht. Aber dieser Mut kommt aus Glauben, wie Paulus deutlich sagt in 2 Korinther 4, 13. Der Mut kommt aus Glauben. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie in dem Wort geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, glauben auch wir und darum reden auch wir. Nicht? Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie in dem Wort geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Deshalb glauben auch wir und darum reden auch wir. Nicht? Also Freimut gründet im Glauben. Ein drittes ist der Nutzen der Gemeinde, wo er sagt, nicht? Ich habe es euch gesagt, zu eurem Nutzen. Ich habe euch nichts vorbehalten, zu eurem Nutzen, zu eurer Auferbauung. Nämlich im Maßstab seines Freimuts ist der Nutzen derer, die ihm anvertraut sind. Und er sagt ja, ich habe nichts von dem verheimlicht, was euch dienlich war oder was euch von Vorteil war. Auch in der Profanliteratur werden dieselben griechischen Worte gebraucht, zum Nutzen sein. Also keiner darf sich einer Pflicht entziehen oder schweigen, was für andere von Nutzen ist. Finden wir auch in der damaligen Zeit in der Profanliteratur. In der Profanliteratur meint dieses Wort sogar, dass der Einzelne seinen eigenen Vorteil um des Gemeinwohls willen opfern muss. Und Paulus schreibt ja auch in 1 Korinther 12, 7, die Gaben des Heiligen Geistes werden zum Nutzen aller gegeben. Also war eine Parallele. Profanliteratur, nicht? Die damalige Auffassung, nicht? Dass das Gemeinwohl vor dem Einzelwohl steht, nicht? Paulus hat das genau dieselben Worte gebraucht. Nicht? Die Gaben des Heiligen Geistes werden zum Nutzen aller gegeben. Petrus schreibt das ja auch in 1. Petrus, glaube ich, 3,10, nicht? Dass uns diese Gnade des Geistes geschenkt ist zur Verwaltung, nicht zum Eigentum, zur Verwaltung für andere. Auch in 1. Korinther 7,35 spricht er davon, dass er den Gläubigen das raten muss, was zu ihrem Nutzen ist. Er muss ihnen das raten, was zu ihrem Nutzen ist. Und in 1. Korinther 10,33 sagt er, ich lebe in allen Dingen, allen zu gefallen, indem ich nicht meinen eigenen Nutzen, sondern den der vielen suche, damit sie gerettet werden. Nicht meinen eigenen Nutzen. Also deshalb riskiert er sich auch, nicht? Um die anderen zu retten. Also von Nutzen ist das, was dem anderen zum Heil dient. Und das ist wichtig für mich. Dass ich mich einfach frage, mein ganzes Leben, arbeiten, reden, Umgang mit Menschen, denken, ist das zum Nutzen, zum Heil der anderen oder nicht? Also für Paulus ist alles irdische und persönliche Interesse nichts, irdische und persönliche Interesse nichts im Vergleich zu der Pflicht, anderen zum Heile zu verhelfen. Das ist das Entscheidende. Deshalb habe ich Ihnen schon mal gesagt, sich selbst vergessen, das Heil des anderen sollte im Vordergrund stehen. Dann brauche ich um mein Heil mich nicht sorgen. Paulus sagt in 1. Korinther 10, 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und deshalb müssen auch die charismatischen Gaben, die ja zum Nutzen bestimmt sind, nach 1. Korinther 12, 7, in den Dienst der Erbauung aller gestellt werden. Und die Liebe erbaut, sagt er in 8, 1, nicht? Die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil, sondern dient den anderen. 1. Korinther 13, 5. Also Sie finden das an vielen Stellen. Ich glaube, wichtig, dass uns das bewusst wird, was er meint, nicht? Wenn er sagt, ich habe nichts euch vorbehalten zu eurem Nutzen. Eben was euch zum Heile ist. Ich habe euch alles gesagt. Ich habe auch alles aufgedeckt, was ihr falsch macht, weil es zu eurem Heil ist. Also so benutzt auch er seine Vollmacht zur Erbauung, wie er in 2. Korinther 10, 8 schreibt. Und in 2. Korinther 12, 19 sagt er, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Das alles aber, Geliebte, um eurer Auferbauung willen. Alles um eurer Auferbauung willen. Also der Apostel hat nicht das Recht zu schweigen, sagt er. Vincent Spalotti sagt uns immer wieder, jeder ist Apostel, ist Gesandter, weil er berufener ist. Zuerst kommt die Berufung, dann die Sendung. Wir sind berufen zum Christsein. Unser Christsein ist kein Zufall. Dass ich in diese christliche Familie hineingeboren bin, das ist kein Zufall. Das ist eine Berufung. Das muss auch mal bewusst werden. Berufen für viele. Also der Apostel hat nicht das Recht zu schweigen, weil er eben das, was er hat, den anderen schuldig ist. Er schuldet den Menschen das Wort der Auferbauung. Ich glaube, das ist eine gute Ausdrucksweise, dass wir auch, wenn wir Menschen begegnen, so ganz im Alltäglichen, wir wollen ja immer gleich fromm reden, das passt ja oder wirkt ja auf manche gar nicht gleich, aber ein Wort der Auferbauung. Ein Zeichen der Auferbauung, dass es irgendwo in unserem Hinterkopf jetzt steckt. Wie kann ich dem, vielleicht habe ich einen Mitarbeiter, der hängt da unter Riesel runter, weil es vielleicht daheim einfach drunter und drüber geht. Wie kann ich dem ein Wort oder einen Gäste der Auferbauung schenken? Ja. Da man nicht einfach nur guckt, wie komme ich an dem vorbei, nicht? Sondern das ist immer so etwas da ist. Ich will zur Auferbauung dienen. Da kann man erfinderisch sein. Und da müssen Sie immer denken, auch wenn das rein natürliche Sache ist, irgendein ermutigendes Wort, vielleicht sogar ein Witz, und der lacht mal endlich wieder. Verstehen Sie? Ich meine, ein guter Witz natürlich. Und der lacht mal endlich wieder. Sehen Sie, das ist gar nichts Frommes, aber Sie sind einer, der mit Christus total mit der Quelle des Lebens verbunden ist. Und durch diesen Dienst der Auferbauung nicht fließt die Gnade zu dem. So müssen Sie das sehen. Sie müssen immer denken, Sie sind angeschlossen an die stärkste Batterie, die es gibt. Und deshalb mit jeder Berührung leuchtet das Licht auf. Ja? Sie immer schauen, was kann ich zur Auferbauung tun? Nicht? Also es muss nicht immer ein religiöses Gespräch sein, so. Ich kann einfach auch einem Menschen mal so eine Freude machen. Ich kann mit ihm über das Wetter reden, weil es mit anderen kann ich mit ihm nicht reden. Aber es baut ihn auf. Endlich spricht jemand mit mir. Endlich hat sich mir jemand zugewandt. Sehen Sie, wo das die Zuwendung das Entscheidende ist, nicht das Wetter. Ja? Aber ich tue es aus der Liebe heraus. Ich will ihn aufbauen. Sehen Sie, da fließt Gnade rüber. So müssen Sie das sehen. Ja? Und so haben wir viele Möglichkeiten, nicht? Ich sage oft beim Einkaufen immer so, wenn ich mal hier und da mal mitgehe, für mich ist das immer eine Qual, so immer so ein großer Kauflader rum und da, erstmal finde ich nichts und zweitens verstand ich nichts, nicht? Und die Rumstanderei, nicht? Man warten muss, bis die entsprechende Begleitperson wieder ihr Zeugs gefunden hat. Nicht? Aber da ist mir immer aufgefallen, wenn man dann zu den Leuten, die kennen wir ja alle nicht? Grüß Gott sagt, gucken sie alle, ach, grüß Gott, nicht? Das sind alle baff. Dass sie jemand wahrnimmt überhaupt, ja, das merken wir da. Und wenn ich das dann tue, nicht, das ist eine kleine Auferbauung, nicht, der hat vielleicht heute noch nie ein gutes Wort gekriegt, der Armkerl oder die Frau oder wer das ist, wenn man mal die Gesichter mal sieht, nicht, können wir mal in die kaufen, lauter Pfeffer rein, nicht, aber, wissen Sie, wir haben so viele Möglichkeiten, wo ich die Gnade zum anderen hinüberlassen kann. Ja, das ist es nämlich. Das ist meine Vollmacht. Ich weitergeben. Das Licht, das ich empfange, das ich weitergebe. Also auch interessant, auch Wiederholungen braucht Paulus nicht zu scheuen. Manchmal fällt es mir schwer, wenn ich mal einen Vortrag halte, wo ich merke, Mensch, da sind ein paar Leute, bei denen schon mal gehört, nicht? Und da hätte ich am liebsten aufhören. Aber Paulus sagt, auf Wiederholungen brauchen wir uns nicht zu scheuen. Philipperbrief 3,1 schreibt er, euch dasselbe zu schreiben verdrießt mich nicht. Euch aber bringt es Sicherheit. Euch dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht. Euch aber bringt es Sicherheit. Ein sehr nettes Wort. Es vertieft. Nun, die verschiedenen Formen der Verkündigung zeigen, dass Paulus sich der jeweiligen Situation der Zuhörer angepasst hat. Auch interessant. Wissen Sie, wo wir von ihm lernen? Er zeigt uns ja, wie er es gemacht hat. Erinnert ihr euch, wie ich es gemacht habe? So macht's auch. Ja. Also er ist wirklich allen alles geworden, um alle zu gewinnen. Den Timotheus, nicht, den er ja zum Bischof geweiht hat, das bringt er mal an einer Stelle, nicht? Den Timotheus ermahnt er, und zwar in 2 Timotheus 3,16, sich an die heiligen Schriften zu halten, weil sie förderlich seien, zu belehren und Sünder zu überführen, zu bessern und in Gerechtigkeit zu erziehen. Also, er gibt ihm an, wie er den Menschen also da helfen kann, nicht? Die Schriften, und die Schriften, was war das? Also kein Evangelium gegeben, das war noch nicht hier niedergeschrieben, das war das Alte Testament, das waren die Schriften, ja. Das Alte Testament, das ja alles von Christus spricht, das alles auf Christus hinzielt. Nicht? Und dann in 2 Timotheus 4,2 beschwört er den Leiter der Gemeinde, verkünde das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also er hat verschiedene Formen der Verkündigung. Nicht? Er hat gesagt, beruf dich auf die Schrift, nicht? Oder hier verkündet das Wort, ob gelegen oder ungelegen, nicht? Also das Wort Gottes muss, was man so raushört, nach Paulus, der Fassungskraft des Einzelnen nahegebracht werden. Der Fassungskraft des Einzelnen. Nicht? Paulus hat also in Ephesus unermüdlich gepredigt und gelehrt. Das sind zwei Worte, die sich öfters wiederholen, die wir aber einfach überlesen. Gepredigt und gelehrt, steht hintereinander. Wir meinen, es ist das Gleiche. Ist nicht das Gleiche. Er hat gepredigt und gelehrt. Predigen, Das griechische Wort bezeichnet den Akt, durch den die Heilsbotschaft bekannt gemacht wird. Also, wo ich zum ersten Mal Menschen anspreche. Wir würden sagen, so evangelistisch predigen. Also Leute überhaupt mal auf Christus aufmerksam zu machen. Nicht? Das nennt er Predigen. Lehren bezieht sich auf die katechetische Unterweisung jener, die bereits den Glauben angenommen haben. Also er macht einen Unterschied. Er hat zu solchen gesprochen, gepredigt, die Christus noch nicht kennen oder vielleicht nur schwach. Und dann Lehren, die Christus schon angenommen haben. Katechese, was wir sagen würden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ihre religiöse Kenntnis soll vertieft und vervollkommnet werden, nicht derer, die schon im Glauben sind. In der Apostelgeschichte erleben wir immer wieder diese beiden Begriffe nebeneinander. Also nicht nur hier. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4,2, da heißt es, in Jerusalem unterweisen die Apostel das Volk und verkündigen in Jesus die Auferstehung der Toten. Also sie unterweisen das Volk und verkündigen. Sie unterweisen solche, die schon im Glauben sind, und verkündigen in Jesus die Auferstehung der Toten. In 4,18 Apostelgeschichte wird ihnen sogar verboten, den Mund aufzutun und im Namen Jesu zu lehren. Lehren ist diese Katechese. Trotzdem fahren sie fort, die frohe Botschaft von Christus Jesus zu lehren und zu verkündigen. Das eine ist Evangelist sein und das andere ist Didaskein. Ja? Das sind zwei verschiedene Worte. Das eine ist also diese Erstverkündigung, so würden wir sagen, ja? Evangelistisch tätig sein, die Erstverkündigung. Das andere ist die Vertiefung derer, die schon mit Christus auf dem Weg sind. Das ist Apostelgeschichte 5,42. Genauso in Apostelgeschichte 15,35 lehren und verkündigen Paulus und Barnabas das Wort des Herrn in Antiochien. Sie lehren und verkündigen. Und so gibt es noch einige Stellen. Nur, dass es uns einmal, wenn Sie, wenn wir es dann wieder lesen in der Schrift, bewusst wird. Sonst schließen wir einfach drüber weg. Und Paulus tut dasselbe. Nicht? Das heißt, es entspricht immer den Zuhörern. Sind es Anfänger? Dann bringt er einfach zuerst einmal die wesentlichen Dinge nicht über Christus, dass sie überhaupt den kennenlernen. Wenn solche sind im Glauben, dann vertieft er. Also er hält sich immer an die Zuhörer. Das ist diese Ausdrucksweise. Und dann seine Predigtätigkeit war, wie es ja heißt in diesem Text vorher, war öffentlich, nicht? Schreibt er öffentlich, auf Plätzen und privat, von Haus zu Haus. Nicht? Beides. Und so heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 2,46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, öffentlich also, Tempel war öffentlich, und abwechselnd von Haus zu Haus brachen sie das Brot, also privat. Oder in Apostelgeschichte 5,42 heißt es, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und Haus für Haus zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Also von Haus zu Haus haben sie sicher gelehrt, vertieft, und öffentlich haben sie sicher das Evangelium verkündet. Ja? Also es wird immer unterschieden, auch bei öffentlich und privat, nicht? Verkünden und lehren. Die öffentliche Predigt des Paulus war nicht nur in der Synagoge, also bei den Juden, sondern auch auf öffentlichen Plätzen, also an die Griechen, an die Heiden. Der Ausdruck, sie beschwören, heißt ja auch manchmal, Paulus beschwörte sie, drückt eigentlich aus, dass es sich um ein persönliches Bekenntnis des Paulus handelt. Also der Prediger muss sich selbst mit seinem ganzen Wesen für die Richtigkeit einsetzen, für die Richtigkeit dessen, was er sagt, also er muss das verbürgen, was er verkündet. Nun, die öffentliche Predigt des Paulus, die an die Heiden erging, ist umschrieben mit dem Wort, also jetzt bei unserem Text hier, Umkehr zu Gott. Nicht? Er hat ja gesagt, nicht? Verkünden und euch öffentlich und von Haus zu Haus habe ich sie gelehrt, indem ich vor Juden und Griechen für die Umkehr zu Gott und für den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus Zeugnis ablegte. Also hier klar, Umkehr zu Gott, das ist ja an die Griechen, die Erstverkündigung, und für den Glauben an Jesus Christus Zeugnis ablegte, das ist dann für die, die schon im Glauben sind. Also die öffentliche Predigt nennt er Umkehr zu Gott und Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Das eine meint also die Griechen, Umkehr zu Gott, die Heiden. Das zweite, Glauben an Jesus, unseren Herrn, umschreibt die Forderung, die er an die Juden gestellt hat. Umkehr zu Gott bedeutet für die Heiden Abwendung von den Götzen, Hinwendung zum wahren Gott. Das ist Umkehr zu Gott. Nicht? Muss ja von etwas umkehren, also von den Götzen zu Gott. Die Juden dagegen dienen bereits dem wahren Gott. Als Juden. Jahweh. Sie brauchen nur noch an Jesus Christus zu glauben und in das Bekenntnis einstimmen, Jesus ist der Herr, nach Römer 10, 9. Deshalb heißt es ja nicht, er verkündigte, auch öffentlich, von Haus zu Haus lehrte er, indem ich vor Juden und Griechen für die Umkehr zu Gott, das sind die Heiden, weg von den Götzen zu Gott, und für den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus ablegte, nicht Zeugnis ablegte. Die brauchen nicht mehr umkehren zu Gott, die Juden, sondern die müssen Christus kennenlernen. Merken Sie denn diese Differenzierung, was er damit eines sagen will und meint. Und so hat also Paulus nicht versäumt, der Bevölkerung von Ephesus das Wort Gottes auszurichten. Und jedem in der passenden Form, jedem in der passenden Form. Anders zu den Christen, anders zu denen, die es noch nicht waren. Anders in der Öffentlichkeit und anders im kleinen Kreis. Anders den Juden und anders den Griechen. Und so hat er überall das gesucht, was den Menschen wahrhaft nutzt, zum Heil ist. Er hat jedem seinen bestimmten Weg zum Heil gewiesen. Das ist hochinteressant. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ich schaue, mit wem rede ich. Darum kann ich mit manchem mal zuerst nur über das Wetter reden. Ja? Oder über Politik oder sonst was, was den interessiert. Aber es ist für ihn eine Aufbauung. Endlich spricht jemand mit mir. Ja? Es kommt eine Brücke zustande, die vielleicht eines Tages dazu dient, den Menschen weiterzuführen.